Radio 1. Der Radio Day Verrat.
Wer als abhängig beschäftigter Mensch versucht, die Schummeleien des eigenen Arbeitgebers oder Auftraggebers anzuprangern, riskiert zunächst mal grundsätzlich seinen Job. In deutschen Betrieben herrscht ja auch so eine Art Kadavergehorsam. Wenn der Chef schummelt, dann halten die Untergebenen und Auftragnehmer besser die Klappe, denn der Chef sitzt einfach immer am längeren Hebel. Das kann man ertragen, wenn es nur um einen selbst geht. Was aber würden Sie machen, wenn der Chef ein Millionenbetrüger ist und mit seinem Tun die Gesundheit von tausenden Menschen gefährdet? Martin Porwoll entschied sich, den Chef zu verraten. Er verlor seinen Job, bekam dafür aber immerhin einen Whistleblower-Preis. Ob das ein Trost ist, fragen wir ihn selbst. Herr Porwoll, guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag. Ja.
Die alte Apotheke in Bottrop, wenn ich das sage, weiß auch jeder, wovon wir reden, vom größten Arzneimittelskandal in Deutschland. Sie haben den aufgedeckt, Sie haben dort gearbeitet, ja, in der Buchhaltung und festgestellt, da hinten im Labor läuft irgendwas nicht richtig. Der Chef kann gar nicht so viele ordentliche Krebsmedikamente herstellen, wie er sollte, weil es gibt gar nicht diese Menge an Zutaten, richtig?
Ganz genau. Also es gab, Grundlage war eine allgemeine Gerüchtelage, die in die Richtung schon hindeutete, wobei man halt auch wirklich betonen muss, es handelte sich da um Gerüchte. Und ich hatte letztendlich durch meine Funktion im Betrieb alle möglichen Daten, die sozusagen notwendig waren, um tatsächlich auch nachweisen zu können, ob da möglicherweise eine krumme Machenschaften vorliegen, in der Hand. Und habe das dann letztendlich auch gemacht und festgestellt, dass die eigentlich einzukaufende Menge an Wirkstoffen bei weitem nicht eingekauft wurde. Und somit lag auf der Hand für mich, dass letztendlich die Therapien gestreckt wurden und somit dann halt Menschen, was ihre Gesundungsaussichten oder letztendlich auch ihr Leben angeht, gefährdet wurden.
Man muss dazu vielleicht ganz kurz sagen, dass es sich um eine spezielle Apotheke handelt, nämlich eine von mehreren Schwerpunktapotheken in Deutschland. Nur die dürfen diese Krebsmedikamente überhaupt selbst zubereiten.
Ja, da gibt es ungefähr 200, die in Deutschland die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, um die von den ambulanten niedergelassenen Onkologen verschriebenen Therapien dann auch ordnungsgemäß herstellen zu können.
Mhm. Das heißt, damit kann man dann wahrscheinlich viel Geld verdienen.
Damit kann man, ich sag mal so, es ist natürlich eine Aufgabe, die an die sehr viele Anforderungen gestellt sind. Die Gesellschaft honoriert das dann auch entsprechend und man kann auch entsprechend dann viel Geld verdienen, auch wenn man es ganz legal macht.
Und trotzdem hat Ihr ehemaliger Chef dann gesagt, okay, da kann ich noch mehr Geld mit verdienen, indem ich halt nicht die Wirkstoffmenge reinpacke in diese, was sind das so, Wirkstoffbeutel, die dann am Tropf verabreicht werden?
Genau, ja, das sind diese klassischen Beutel, die man zum Beispiel angehängt bekommt, wenn man im Notfall Kochsalz bekommt und so weiter und so fort, kennt man ja aus Fernsehen oder Kino. Und in diese Beutel werden die Wirkstoffe appliziert, damit sie dann entsprechend per Infusion in der onkologischen Praxis verabreicht werden können.
In manchen war wohl auch nur Kochsalzlösung drin. Sie haben das dann tatsächlich aufgedeckt, konnten es erst selbst nicht glauben. Und wann kam dann für Sie die Entscheidung zu sagen, ich muss da jetzt was tun?
Das war eigentlich sofort in dem Augenblick erfüllt, in dem aus Gerücht Wissen geworden ist. Und dass das tatsächlich ein langwieriger Entscheidungsprozess gewesen ist, das kann ich überhaupt gar nicht sagen, sondern in der Sekunde, in der man merkt, okay, du kannst dich davon jetzt überhaupt gar nicht mehr distanzieren, indem du sagst, naja, das ist ja nur ein Gerücht, sondern du hast für dich persönlich sozusagen alle Tatsachen auf dem Tisch oder alle Fakten und daran knüpfen sich ja sofort mit dem Moment, in dem man es erkennt, ganz bestimmte Dinge an einen selbst halt an, dass man eben halt nicht mehr so ohne weiteres wegschauen kann. Und insofern ist es eigentlich, zumindest für mich persönlich, keine wirkliche Entscheidung gewesen, da jetzt was zu machen oder nicht zu machen. Eine Ja- oder Nein-Entscheidung war es nicht, sondern okay, du weißt es jetzt. Und jetzt musst du das und das und das tun und das wird die und die Folgen haben.
Kollegen von Ihnen sind ja der Sache eher aus dem Weg gegangen. Die haben die Apotheke vorher verlassen, obwohl sie wussten, kann man sagen, oder zumindest ahnten, dass da irgendetwas schief läuft. Und Sie haben zunächst mal einen Freund angerufen, einen befreundeten Juristen und haben sich beraten lassen. Waren Ihnen von vornherein klar, wenn ich das jetzt an die große Glocke hänge, wenn ich jetzt meinen Chef anzeige, dann bin ich natürlich auch meinen Job los, weil niemand schützt mich? Oder haben Sie damit erstmal nicht gerechnet?
Doch, also im Großen und Ganzen habe ich mit allem, was dann auch später auf mich zugekommen ist, das habe ich antizipiert. Also das muss man auch. Also wenn man sich die Geschichten anderer Whistleblower anschaut, dann weiß man, dann hat man vielleicht die Hoffnung, es wird einen nicht so treffen, wie es die anderen getroffen hat, aber man merkt schon relativ schnell, es gibt so bestimmte Muster, die offensichtlich zwangsläufig ablaufen, und dazu gehört natürlich auch, dass man seinen Job verliert, dass man fristlos gekündigt wird und dass man dann halt eine ziemlich lange Zeit braucht, um selber dann rehabilitiert zu werden und sozusagen bestätigt zu bekommen, dass man eben nicht fristlos gekündigt werden kann in so einer Situation. Aber durch muss man trotzdem.
Sie haben den Prozess nämlich mittlerweile gewonnen gegen Ihren Arbeitgeber.
Genau, das ist noch ganz frisch. Ich habe natürlich eine Kündigungsschutzklage gegen meine fristlose Kündigung, die Ende 2016 ausgesprochen wurde, eingereicht. Und Freitag letzter Woche ist in zweiter Instanz wurde mir dann sozusagen Recht gegeben. Die fristlose Kündigung wurde aufgehoben und dann ist man, fühlt man sich natürlich rehabilitiert.
Sie erzählen das jetzt auch mit einer gewissen Leichtigkeit, weil Ihnen wahrscheinlich auch ein Stein vom Herzen gefallen ist dadurch. Waren Sie verzweifelt in der Zwischenzeit mal? Haben Sie das kann doch nicht wahr sein, ich decke hier den größten Arzneimittelskandal Deutschlands auf und muss jetzt darunter leiden?
Ja, also Verzweiflung ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist natürlich schon so, dass man sich vor Augen hält oder relativ einfach vor Augen führen kann, irgendwo habe ich natürlich etwas für die Gesellschaft getan. Also dadurch, dass jetzt Patienten nicht weiter akut geschädigt werden können, dass sozusagen der Blick auf dieses, sagen wir mal so, ein wenig merkwürdige System, was da herrscht, was ja auch erstmal möglich gemacht hat, dass so ein Betrug überhaupt möglich gewesen ist, dafür den Blick geschärft, dass man da vielleicht etwas ändert. Also der Nutzen aus dieser Sache, den trägt die Gesellschaft zu 100%. Die Kosten dafür trage ich persönlich. Und da ist so ein wenig, und das gilt auch für viele andere Whistleblower, da ist so ein wenig die Aufteilung zwischen Kosten-Nutzen, sagen wir mal, vielleicht so in Anführungsstrichen etwas ungerecht. Also wenn der Einzelne die Kosten dafür trägt, dass es der Gemeinschaft oder der Gesellschaft besser geht, dann ist es ungerecht verteilt.
Und darüber wollen wir gleich noch ein bisschen mehr reden mit Ihnen, darüber, wie man Whistleblower in Deutschland vielleicht anders behandeln könnte und was Sie seitdem für Erfahrungen gesammelt haben mit Martin Porwoll, der den größten Arzneimittelskandal Deutschlands aufgedeckt hat und dafür erstmal seinen Job verloren hat. Bleiben Sie bei uns, wir sind gleich wieder zurück. Was ist Ihr Zufall, dass das hier läuft? The Drugs Don't Work von The Verve. Wir sprechen mit Martin Porwoll. Er ist Whistleblower. Er hat den größten Arzneimittelskandal Deutschlands aufgedeckt. Er hat nämlich herausgefunden, dass in der Apotheke, in der kaufmännischer Leiter war, gepanscht wurde. Herr Porwoll, was ist eigentlich mit dem Apotheker passiert? Ist er schon verurteilt?
Also er ist Ende November 2016 festgenommen worden und in Untersuchungshaft seit Ende November letzten Jahres läuft der Prozess. Der läuft auch noch und wird voraussichtlich bis Mai, Juni diesen Jahres wahrscheinlich laufen.
Die Apotheke ist immer noch geöffnet, oder?
Die Apotheke ist noch geöffnet, ja. Mhm. Also der Teil, in den Zytostatika hergestellt wurden, ist geschlossen worden, aber der Teil, also der öffentliche Teil der Apotheke, der läuft nach wie vor noch.
Und Sie haben erstmal Ihren Job verloren. Wie sind denn die Menschen in Bottrop mit Ihnen umgegangen? Das ist ja nun zwar eine große Stadt, aber im Prinzip kennt man sich und man hat ja durchaus auch Respekt vor Menschen wie Pfarrern und Apothekern.
Von denen hat man ziemlich großen Respekt, wie ich feststellen musste, und bin ich auf ein gespaltenes Echo getroffen. Also zum großen Teil, das, was ich aktiv mitbekommen habe oder was mir so entgegengebracht wurde, war alles durchweg positiv und auch sehr erfreulich. Aber natürlich weiß ich, dass ich da nicht nur positiv gesehen werde von allen, die hier in der Stadt leben. Und insofern, damit muss man dann halt leben.
Lässt sich denn nachweisen, ob Menschen konkret geschädigt wurden durch die Panschereien oder dadurch, dass einfach nur Kochsalzlösung in ihren angeblichen Krebsmedikamentenbeuteln war?
Ja, das ist ziemlich schwierig, wie sich jetzt sozusagen herausstellt. Es gibt auch jetzt ganz akut eine Entwicklung. Die AOK Hamburg-Rheinland hat so den Versuch unternommen, in einer Studie, vom Nachweis kann man noch nicht sprechen, aber von einem gewissen Trend, dass durch die Versorgung, durch die alte Apotheke im Vergleich mit anderen Apotheken bei gleicher Grunderkrankung die Überlebenswahrscheinlichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, wieder zu erkranken, dann doch deutlich erhöht gewesen gewesen sind, aber das ist, entbehrt noch jeder Wissenschaftlichkeit. Also in diese Richtung muss noch weitergegangen werden, wird es wohl auch, und dann kann man zumindest zwar nicht individuell sagen, deine Chancen haben sich jetzt so und so verschlechtert, aber im Allgemeinen kann man sagen, alle, die möglicherweise von dieser Apotheke behandelt wurden, haben dann ein so und so verschlechtertes Risiko. Also das würde dann so eine Studie ergeben.
Sie haben 2017 mit Ihrer Kollegin Marie Klein den Whistleblower-Preis bekommen, der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler. Wenn Sie aus Ihrer Erfahrung jetzt etwas verändern könnten, was würden Sie sagen, was muss sich ändern in Deutschland im Umgang mit Menschen wie Ihnen, die quasi ihre Karriere, ihr Leben ja auch sozusagen in den Ring werfen für die Gemeinheit, für die Gemeinschaft?
Ja, also natürlich gibt es, das weiß man ja, noch keine wirklichen gesetzlichen Regelungen, die die Whistleblower in irgendeiner Art und Weise schützen würden hier in Deutschland. Da ist das europäische Ausland oder ist man zum Teil in der Welt schon viel weiter. Es gab auch 6 Anläufe, mal das so irgendwo zu versuchen, aber es ist bis jetzt immer gescheitert. Ob ich jetzt tatsächlich eine gesetzliche Änderung fordern würde, weiß ich noch nicht mal, sondern mir würde es schon reichen, wenn es tatsächlich eine Stelle gäbe, die sozusagen diese zukünftigen oder aktiven oder wie auch immer Whistleblower einfach erstmal aufhängt und viele Dinge dann für sie auch schon so in die Hand nimmt, sei es mal anfänglich von der Prüfung, ist das denn überhaupt tatsächlich in irgendeiner Art und Weise relevant, was du uns da jetzt sozusagen bringst, und dann über juristische Beratung bis eine Überbrückungshilfe für die ersten Monate, wenn man dann sozusagen keine Beschäftigung mehr hat. All diese Dinge kann man doch sicherlich oder wäre wünschenswert, wenn man die zentralisiert irgendwo bereithalten würde, damit solchen Menschen wie mir einfach geholfen wird und man nicht alles selber machen muss. Und viele sind dazu halt auch gar nicht in der Lage.
Martin Vorwohl aus Bottrop. Ihnen herzlichen Dank. Am Radio 1 Radio Day Verrat haben wir heute mal einen sehr, sehr positiven Verräter kennengelernt. Ja, danke dafür. Schöne Feiertage.
Nicht zu danken, wünsche ich Ihnen auch. Danke.
Tschüss.